Lobpreisteam, bin ich schon. Testen gerade noch, jetzt bin ich drauf. Genau, Dankeschön. Herzlich willkommen von meiner Seite auch zu diesem Gottesdienst. Auch allen, die jetzt zu Hause an ihren Endgeräten zuschauen und die Predigt hören wollen, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir Gottesdienst feiern. Heute Morgen möchte ich ganz kurz erinnern, dass wir vor 2 Wochen etwas mitgebracht haben. Claudia und ich waren am Bodensee für einen Kurzurlaub und haben auf der Landesgartenschau so ein kleines Kärtchen entdeckt. Ich brauche Segen. Und damit haben wir uns vor 2 Wochen beschäftigt, dass es ja wirklich kraftvoll ist, wenn man gesegnet wird, wenn jemandem ein Segen zugesprochen wird, wenn dir ein Segen zugesprochen wird, etwas Gutes, das der Himmel für dich bereithält, was Gott für dein Leben tun möchte. Ich segne dich, das ist so gut. Und dass wir alle berufen sind, andere zu segnen. Und ich nehme es vorweg, draußen vor der Tür, da steht ein Glastisch wie dieser hier. Da kann man, wenn man rausgeht, sich gerne so ein Kärtchen mitnehmen. Das kann man mit dem Handy, mit der Kamera abscannen. Und dann tut sich etwas auf, nämlich ein Segensspruch. Es ist wirklich eine Entdeckung, eine Neuentdeckung. Wir sind berufen, als Menschen, die gesegnet wurden, andere zu segnen. Und da bringen wir etwas ganz, ganz Positives mit. Wir treten im Auftrag von Jesus sogar negativen Kräften entgegen in dieser Welt. Andere werden dadurch aufgebaut, gestärkt. Und das ist so nötig. Denn es gibt auch andere Kräfte, negative Kräfte, die versuchen ständig uns runterzuziehen. Das muss der Philosoph Descartes gewesen sein. Ich denke, darum bin ich. Descartes. Genau, ich denke, darum bin ich. Jeder von uns denkt, hoffentlich. Ne? Ich glaube schon, wir denken auch an diesen Gottesdienst. Es geht ständig da oben was in uns vor. Ich möchte mit euch heute Morgen darüber nachdenken, welchen Einfluss das auf unser Leben hat, was wir denken, wie wir denken, welche Gedanken wir denken. Ich war neulich unterwegs, um in der Stadt mit Menschen über Jesus zu sprechen. Ich wusste schon Tage zuvor, das ist dran, an dem Abend haben wir hier ein Angebot gehabt für Menschen, die auch sich danach sehnen, dass Gott ein Wort für sie hat, dass Gott zu ihnen spricht. Aber wir wollten nicht nur hier im Gemeindehaus bleiben, wir wollten raus auf die Straße und haben Menschen gesucht, die Gott uns gezeigt hat. Aber im Vorfeld, es ist komisch, immer wenn so ein Termin ansteht, rauszugehen aus der eigenen Komfortzone und etwas zu tun, was nicht jeden Tag so dran ist bis jetzt, dann regen sich in mir Widerstände, ich bin ganz ehrlich. Dann habe ich so das Null-Bock-Gefühl. Dann denke ich mir Sachen aus, warum es heute Abend nicht geht, rauszugehen. Ich muss ja noch irgendwas Wichtiges zu Hause vorbereiten. Da findet in meinen Gedanken regelrecht eine Schlacht statt. Und ich versuche mich selber auszutricksen, um diesen Termin jetzt zu vermeiden. Ich weiß nicht, ob ihr ähnliche Erfahrungen kennt, dass ihr wisst, das ist jetzt dran, aber ihr wollt eigentlich nicht. Ne? Ihr habt jetzt keine Lust oder irgendwas anderes. Ist der innere Widerstand da? Da bewegt sich in unseren Gedanken so viel. Und da gilt es, einen Kampf einzugehen. In meinem Fall war das der Kampf gegen den eigenen Schweinehund. Und zu sagen, nein, ich habe zugesagt, dass ich mitgehe, also werde ich mitgehen. Ganz egal, wie Unlustgefühle da sind, was auch immer so da sein mag. Ich glaube, wir kennen alle ähnliche Situationen, ähnliche innere Auseinandersetzungen, die unseren Alltag oft genug bestimmen. Ich habe eine Geschichte mitgebracht von so einer inneren Auseinandersetzung, die ist wirklich drastisch, ein bisschen überzogen vielleicht, aber sie bringt es doch auf den Punkt. Es ist die Geschichte mit dem Hammer. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, aber nicht den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und diesen Hammer auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt. Und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm doch nichts getan. Der bildet sich ja nur etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat, jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet und doch noch bevor der guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an, behalten Sie sich Ihren Hammer, Sie Rüpel. Ja, was in unseren Gedanken oft abgeht, welche Schlüsse wir manchmal ziehen, welche Trugschlüsse manchmal geschehen und was das auslöst. Hast du dir auch schon mal über einen anderen Menschen Gedanken gemacht und hast später erkannt, wie sehr du mit deinen Gedanken daneben gelegen bist? Ich glaube, das ist uns auch nicht unbekannt. Ich zitiere so gern diese Geschichte mit 20. Als ich 20 war, habe ich mir Gedanken gemacht, was andere von mir denken. Mit 40 war es mir egal, was andere über mich denken. Aber mit 60 habe ich gemerkt, dass sie gar nicht über mich nachgedacht haben. Aber was machen wir uns für Gedanken? Das sind menschliche Gedankengebäude. Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, entdecken wir diese Auseinandersetzung der Gedanken an ganz vielen Stellen. Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Korinther, im 2. Korintherbrief, Kapitel 10, dass er sich mit diesen Gedanken tatsächlich auseinandersetzen muss. Nicht nur bei sich selbst, sondern auch bei anderen. Er schreibt, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Menschliche Gedankengebäude, die befinden sich in uns. Alfred Adler war ein österreichischer Arzt und Psychotherapeut. Er entstammte einer jüdischen Familie und konvertierte im Jahr 1904 zum Protestantismus. Er ist bekannt als der Begründer der Individualpsychologie. Ich zitiere ihn mit einem wunderbaren Satz. Es liegt auf der Hand, dass wir nicht von den Tatsachen beeinflusst werden, sondern von unserer Interpretation der Tatsachen. Wir machen uns nämlich Gedanken über die Tatsachen. Und diese Gedanken sind der Einfluss in unserem Leben. Ich möchte das mit zwei einfachen Beispielen belegen. Auch wenn es schon einen langen Bart hat, dieses Beispiel. Ich habe es extra mitgebracht. Das ist eine Flasche, habe ich mit Wasser gefüllt, bis zur Hälfte. Das ist die Tatsache, die hier steht. Eine zur Hälfte gefüllte Flasche. Und nun beginnt es. Der eine von uns sieht diese Flasche an, denkt darüber nach und kommt zu folgendem Schluss. Die ist schon halb leer. Da geht nichts mehr. Er resigniert. Nur noch halb leer. Nur noch halb voll. Was kann man damit überhaupt noch anfangen? Der andere sieht die gleiche Flasche an und sagt, wow, die ist ja noch halb voll. Da geht noch was. Da ist eine positive Erwartung in die Zukunft. Nicht die Tatsache beeinflusst unser Leben, sondern wie wir darüber denken, welche Schlüsse wir ziehen. Ein anderes Beispiel auch von einem, der das miterlebt hat als Gefangener. Er sagte, zwei Gefangene sitzen gemeinsam hinter Gittern. Sie schauen zum Fenster. Und der eine sieht nur die Gitter hinter dem Fenster und ist frustriert, dass er gefangen ist, nicht raus kann Der andere Gefangene sieht durch das Gitter hindurch. Er sieht den blauen Himmel, er sieht die Sonne scheinen, er sieht die Vögel fliegen. Was geht in unseren Gedanken vor? Im Alten Testament gibt es zwei interessante Beispiele, sicherlich noch mehr, als was ich jetzt zitieren möchte. Im Buch Hiob, ein ganz schweres Buch, aber so wertvoll, wenn man so viel lernen kann, da steht in Kapitel 3, Vers 25, meine schlimmsten Befürchtungen sind eingetroffen und wovor mir graute, das ist jetzt da. Befürchtungen. Ich habe mir Gedanken gemacht, was kommt da auf mich zu? Dieser Berg, dieses Problem, dieser schwierige Mensch, was auch immer, meine Befürchtung. In Sprüche 10 kommt nochmal ein ganz ähnlicher Gedanke. Wer von Gott nichts wissen will, dem stößt zu, das zu, was er am meisten fürchtet. Da entstehen Ängste. Man macht sich Gedanken, was könnte kommen. Wer jedoch zu Gott gehört, bekommt, was er sich wünscht. Dr. Michiaki Horry ist Psychiater, Neurologe und Seelsorger an der Klinik Die Hohe Mark. Und er schreibt zu diesen Gedanken, wovor mir graut, meine Befürchtung, meine Ängste, diese Furcht vor einem Schrecken, das, wovor dem Gottlosen graut, wenn wir es näher betrachten, handelt es sich bei der Angst um eine vorweggenommene Reaktion auf ein zukünftiges Ereignis. Was wird mit unserem Geld? Die Inflation steigt. Was wird mit Corona? Die Inzidenz steigt. Was wird das mit uns machen? Mache ich mir heute schon Sorgen? Heute quälen mich schon die Ängste von dem, was vielleicht morgen kommt. Es ist eine vorweggenommene Reaktion auf ein Ereignis, das sich in der Zukunft erwartet. Das Negative, schreibt Michael Horry, das Negative, das wir erwarten und auf das wir mit Angst reagieren, liegt in der Zukunft, wobei wir nicht einmal mit Sicherheit sagen können, ob diese negative Erwartung denn tatsächlich eintreffen wird. Horry geht sogar so weit, dass er sagt, mehr als 90% unserer Ängste sind ohnehin unbegründet. Und er hat mit vielen Menschen gearbeitet. 90% unserer Ängste sind eh unbegründet. Aber das sind unsere Gedankengebäude. Damit müssen wir uns auseinandersetzen in unserem Alltag. Und was sagt Gottes Wort über unsere Gedankengebäude? Ich zitiere noch einmal den Apostel Paulus aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 10. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es dem Gehorsam, dem Christus, dem es gehorchen muss. Unser Denken unterstellen wir dem Christus, dem es gehorchen muss. Paulus gibt sich also nicht einfach geschlagen, sondern er sagt, es ist ein Kampf. Es ist eine Herausforderung, aber wir haben eine Autorität als Kinder Gottes, mit diesen Gedanken, die uns so zu schaffen machen, umzugehen und sie unter die Füße zu bekommen. Das ist entscheidend für uns heute Morgen zu wissen, dass wir dem Ganzen nicht hilflos ausgeliefert sind, wie so viele andere Menschen. Und er spricht in seinem Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2, auch davon, dass unser Denken verändert werden muss, neu ausgerichtet werden muss. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist, was ihm gefällt. Gedankengebäude, die uns Mühe machen. Ich weiß nicht, wo das bei dir gerade ankommt, wo das bei dir vielleicht auch irgendwo zutrifft, wo du merkst, da hat es in meinen Gedanken eine Dynamik, es verselbstständigt sich irgendwie ich habe damit zu kämpfen. Wie denke ich über andere Menschen? Ob ich nun, es macht einen Unterschied, ob ich positiv über einen anderen Menschen denke oder negativ. Und was bedeutet das dann in der Konsequenz? Oder wie denke ich über mich selbst? Habe ich Hoffnung für mein Leben? Habe ich Hoffnung für meine Zukunft? Habe ich eine positive Erwartung? Oder habe ich bereits resigniert? Wie denke ich über die Umstände, in denen wir leben? Was bedeutet das? Welche Ängste sitzen da ganz tief in irgendeiner Ecke meines Denkens und lassen mich nicht los? Wir haben damit zu kämpfen und das ist nichts Neues. Paulus hat schon darüber geschrieben im Neuen Testament. Hiob hat schon über Befürchtungen geschrieben vor tausenden von Jahren. Und es ist in den 90er Jahren, als diese Bücher von Chris Thurmann zum Beispiel rausgekommen sind, Lügen, die wir glauben. Der Grund Nummer eins für unser Unglücklichsein. Lügen, die wir in unserem Kopf noch nicht erkannt haben, dass sie Lügen sind. Ich möchte einfach ein paar Zitate bringen. Da gibt es Selbstlügen. Man belügt sich manchmal selber. Ich muss perfekt sein. Ziemlich hoher Anspruch. Alle müssen mich lieb haben. Es ist leichter, Problemen auszuweichen, als sich ihnen zu stellen. Merkt man, gibt es noch mehr solche Überschriften, über die Thurmann schreibt. Oder es gibt Lügen, die uns diese Welt propagiert. Du bist nur so viel wert wie deine Leistung. Das Leben sollte fair sein. Ja, es gibt auch Lügen in der Ehe, also alle Ehepaare Ohren gespitzt. Eine Lüge heißt, es ist alles deine Schuld. Oder wenn es mit uns so schwierig ist, passen wir wohl nicht zusammen. Oder du musst alle meine Bedürfnisse erfüllen. Also es ist schon spannend, was für Lügen so unterwegs sind. Manchmal auch Verzerrungslügen, schreibt Thurmann, aus einer Mücke einen Elefant machen. Schwarz-Weiß-Denken. Religiöse Lügen. Vielleicht haben wir auch davon schon mal gehört. Gottes Liebe muss man sich verdienen. Gott liebt mich nur, wenn ich brav bin. Gott wird mich vor allem Übel bewahren. Naja. Herausfordernd. Ein guter Christ ist nicht zornig, besorgt oder deprimiert. Wer mehr wissen will, kann nach der Predigt zu mir kommen. Ich kann eine Buchempfehlung weitergeben. Aber merken wir Lügen, die unser Leben irgendwie da oben in unseren Gedanken manchmal gefangen halten, uns unfrei machen, uns beschweren. Und die Frage ist, wie kann ich mein Denken ändern? Als wir über den Segen gesprochen haben, haben wir gesagt, du kannst da dein Handy davor halten, dann kommt ein Segensspruch. Und der tut gut, wenn man sich Gutes zusprechen lässt. Was kann ich tun, wenn ich entdecke, meine Gedanken machen mir heute so viel Mühe? Was letzte Woche war, habe ich noch nicht wirklich unter die Füße gekriegt. Und was nächste Woche kommen wird, oh meine Güte, das wird so schwierig. Wie kann ich mein Denken ändern? Wie kann ich, wie Paulus es ausdrückt, mein Denken gefangen nehmen und unter den Gehorsam von Christus bringen, es mit ihm zusammen kontrollieren? Wie kann ich mein Denken neu ausrichten? Miri, du hast heute auf den Reformationstag hingewiesen. Martin Luther hat neue Gedanken gedacht. Er hat reformiert. Er hat etwas verändert. Und ihm war so bewusst, dass es eben auch in den Gedanken anfängt. Ich zitiere deshalb ein ganz einfaches Wort von ihm. Er sprach auch mal sich aus über unsere Gedanken, der Martin Luther. Und er sagte, die Gedanken sind wie Vögel. Du kannst diese Gedanken nicht hindern, über deinem Kopf zu fliegen. Die Gedanken kommen unverhofft, unerwartet und sie kommen einfach. Aber, sagt er, du kannst die Vögel und damit eben die Gedanken daran hindern, auf deinem Kopf ein Nest zu bauen. Du kannst diese Gedanken hindern, dass sie sich bei dir einnisten, dass sie sich häuslich einrichten und dich bestimmen. Und ein anderer Mann, ein Zeitgenosse, Albert Ellis, ein Psychologe, hat eine Methode gefunden, wie man Gedanken hindern kann, sich einzunisten. Die sogenannte ABC-Methode. Wir kennen alle das ABC, ne? ganz einfach heute. Was meinte Albert Ellis mit der ABC-Methode bezüglich der Gedanken? Er sagt ganz einfach, es fängt immer mit einem Ereignis an. Und das Ereignis könnte sein, wer von uns ist alles Autofahrer? Und ab und zu fahren wir auf die A8, weil wir müssen, entweder zur Arbeit oder Urlaub oder was auch immer. Und dann passiert uns das, was in der Zeitung stand und im Internet: auf der A8 ist Dauerstau. Wir fahren also los, gehen auf die Autobahn und stehen plötzlich im Stau. Das ist das Ereignis. Und dieses Ereignis macht jetzt etwas mit unseren Gedanken. Wir haben ein inneres Selbstgespräch. Ich sag's mal ganz böse. Bei einer Schlange ist normalerweise das Loch hinten. Und bei einer Autoschlange kommt manchmal das Gefühl, das Loch ist vorne. Oh, wer vorne hat das fabriziert, dass wir jetzt im Stau stehen? Ich ärgere mich. Dieses Selbstgespräch führt nämlich zu einer emotionalen Reaktion. Das geht ganz schnell in unseren Gedanken. Wir sind in der Situation plötzlich drin und da fangen uns innere Logiken an zu ticken und das macht was mit unseren Gefühlen, mit unseren Emotionen. Ich musste an eine alte Werbung denken, die ich als Kind immer gesehen habe. Die fand ich immer so lustig. Es war eine Zigarettenwerbung. Die Zigarettenwerbung über HB. Da gab es dann das HB-Männchen. Das kam in eine Situation, die ihm nicht gepasst hat und das ging dann immer ab wie eine Rakete. So rot angelaufen und wusch, weg war's. Und manchmal sind das die inneren Prozesse. Wir kommen in eine Situation, die uns nicht gefällt, haben innerlich sehr schnell einen Schluss gezogen und gehen ab wie eine Rakete. Ein bisschen überzogen ausgedrückt, aber letztlich ist es so. Und Albert Ellis hat gesagt, das ist das, was den allermeisten Menschen wohl so geschieht, in dieser Reihenfolge. Aber wir können, wie Martin Luther sagt, die Gedanken hindern, hier ein Nest zu bauen. Wir können sie hindern, dass das bei dem bleibt, was jetzt passiert ist. Wir können darüber nachdenken, was ist denn eigentlich jetzt wahr? Wahr ist natürlich, ist ein Stau auf der A8. Ich hätte ja aber auch zu Hause den Verkehrsfunk anhören können. Ich hätte es mir ja auch denken können, dass es vielleicht länger dauert, von A nach B zu kommen, wenn ich diese Autobahn benutze. Und überhaupt, ich hätte vielleicht eine Viertelstunde früher losfahren können, weil ich es gewusst habe, dass da ein Stau ist. Es liegt also nicht an dem, der da vorne irgendwie den Verkehr blockiert, sondern es gibt auch eine andere Erklärung dafür und ich kann es mir selber auch sagen in diesem Gespräch und dann passiert auch etwas, dass meine Emotionen eine Angemessenheit bekommen. So, sagt Albert Ellis, kann man Gedanken ein Stück in den Griff bekommen. Ich möchte eine biblische Antwort geben, wie man Gedanken unter die Füße bekommen kann, wie man Gedankengebäude, die so hartnäckig sind, auch aufbrechen kann, überwinden kann. Paulus sagt, er hat mächtige Waffen von Gott bekommen. Im Epheserbrief schreibt er über den geistlichen Kampf, Kapitel 6, und spricht davon, dass wir als Christen nicht hilflos den Umständen ausgeliefert sind, sondern dass wir etwas tun können. Und etwas, was das auch das geistliche ABC ist, wie wir unsere Gedanken ja wirklich unter den Gehorsam von Jesus Christus bekommen, ist: gib der Wahrheit aus dem Wort Gottes Raum in dir. Gib der Wahrheit aus dem Wort Gottes Raum in dir. Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 8, zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus: wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Da kommen wir mit der Wahrheit von Jesus in unseren Gedanken in die Freiheit. Aus der Gefangenheit, in der sie vorher waren, in die Freiheit. Wenn seine Wahrheit unser Herz, unser Denken erfüllen darf. Deshalb beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Gib ihm viel Raum. Je mehr dieser Raum da ist, kannst du, kennt ihr auch die Werbung von Vitamin C? Das war früher immer so, dass wie so ein Regenschirm aufgespannt wurde, wie so ein C. und der hat mich geschützt vor den bösen Viren, die mich zur Erkältung gebracht hätten. Und wenn ich das Wort Gottes wie so ein Schirm aufspanne über meinem Denken, dann kann mich das vor vielen negativen Gedanken schon bewahren, weil ich die Wahrheit kenne, weil ich mit der Wahrheit dem entgegenhalten kann, weil ich es überwinde mit Jesus. Der Apostel Paulus, den möchte ich nochmal zitieren in seinem Brief an die Philipper, da fordert er heraus, beschäftigt euch mit den Dingen, die auch bei euren Mitmenschen als Tugend gelten und Lob verdienen. Dem denkt nach, schreibt er regelreich in einem seiner Briefe. Darüber denkt nach, was ist denn gut? Manchmal sind wir so fixiert auf die Dinge, die nicht gut laufen, auf die Dinge, die negativ sind. Das beschäftigt uns ohnehin. Er sagt, beschäftigt euch doch mit dem, was gut ist. Und das ist manchmal ganz schön hartnäckig. Wir brauchen manchmal eine ganz schöne Zeit, um so alte Denkmuster, die uns geprägt haben, zu überwinden und in neue Bahnen zu lenken. Das braucht, man sagt manchmal erst 7 Impulse, bis man es überhaupt verstanden hat, dass man da auf dem falschen Weg ist innerlich. Heute ist ein Impuls. Vielleicht sollte ich die nächsten 7 Wochen nochmal in die Richtung predigen. Werde ich jetzt nicht tun, aber denkt mal drüber nach. Es ist ein Prozess, Dinge zu erkennen. Und manchmal sind wir sehr hartnäckig in unserem Denken. Manchmal braucht es sogar einen Leidenprozess, bis wir sagen, ich muss hier raus aus diesem inneren Gefängnis. Dass wir sagen, ich werde auch nicht alleine damit fertig. Ich brauche vielleicht jemanden, mit dem ich drüber reden kann, der mir hilft, aus diesem inneren Denken auszubrechen. Hast du heute den einen oder anderen Punkt bei dir entdeckt, wo du in deinem Denken gerne eine Veränderung brauchst, weil es dich so bedrückt, weil du merkst, es hält mich gefangen? Wo ist heute dran, wie Paulus sagt, dein Denken neu auszurichten? Ich glaube, dass Jesus uns heute Morgen einfach eine Gelegenheit gibt, an diesem Punkt, der vielleicht jetzt ganz oben liegt, anzufangen und zu sagen, da brauche ich Hilfe, da will ich mein Denken erneuern lassen, da will ich, dass Jesus hineinkommt, seine Wahrheit mich befreit. Und vielleicht ist es auch nötig, mit jemandem darüber zu sprechen. Mit jemandem, dem ich Vertrauen habe, dem ich sage, mit dieser Geschichte kämpfe ich. Und ich will es überwinden. Kannst du mir dabei helfen, in die richtige Richtung zu kommen? Und ich möchte einfach einladen, Mut zu fassen. Und nicht zu sagen, bei mir ist es schon vorbei. Ich bin schon zu alt für Veränderung. Oder ich schaffe das überhaupt nicht. Ich habe es schon so oft versucht und es ist nicht gelungen. Du bist kein hoffnungsloser Fall, sondern der Heilige Geist, der uns die Wahrheit von den Worten Jesus hilft zu verstehen, der möchte hineinsprechen in deine Situation, da wo du vielleicht gerade zu kämpfen hast, dass es nächste Woche anders wird, dass du nächste Woche erlebst, wie neue Gedanken aus dem Wort Gottes dein Leben in eine neue Freiheit bringen. Das darfst du erfahren. Lass mich beten. Vater im Himmel, danke, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und Jesus, danke, dass du gesagt hast, wer dein Wort in deinem Wort bleibt und es tut, dass der in eine große Freiheit hineinkommt. Und danke, dass wir heute Morgen hier in der Gemeinde auf dich schauen durften. Du bist der ewige Gott, du bist der uns geschaffen hat. Du bist der uns anschaut und gute Gedanken über unserem Leben hat. Du bist der uns helfen möchte, alle negativen Gedanken zu überwinden durch deine Kraft. Und du siehst, wer jetzt hier ist heute Morgen und mit irgendetwas zu kämpfen hat. Komm du, Geist Gottes, komm mit deiner Wahrheit, komm mit deinem Licht und hilf dabei, auszubrechen aus diesen inneren Gedankengebäuden und in die Freiheit und Freude der Kinder Gottes zu kommen, so was du für uns bestimmt und vorgesehen hast. Hab Dank dafür, Herr. Amen.